D-Radio Wissen. Early Bird.
Wir nehmen euch im D-Radio Wissen Early Bird mit auf Reisen. Wir sprechen mit Menschen, die unterwegs waren mit ihrem Fahrrad oder mit dem Bulli auf außergewöhnlichen Touren. Dennis Gastmann ist Autor des Buches Atlas der unentdeckten Länder. Unentdeckte Länder, das fanden wir spannend. Dennis, und da bin ich erstmal auf Ras al-Khaimah gestoßen. Spreche ich das richtig aus?
Ich glaube nicht, aber ich bin auch nicht in der Lage, es richtig auszusprechen. Also Ras al-Khaimah, glaube ich, und abgekürzt einfach RAK, das ist so das Gängigste.
Ich kannte dieses Land vorher gar nicht. Wie bist du auf dieses Land gekommen?
Ich kannte es auch nicht und zugegeben, ist es auch kein richtiges Land. Es ist eines der 7 Vereinigten Arabischen Emirate. Also man kennt vielleicht Dubai, man kennt Abu Dhabi, man kennt Sharjah noch. Aber Ras al-Khaimah sagte mir nichts und meine Freundin sagte mir damals, die würden aber überall Werbung machen und in den Magazinen dazu aufrufen, Deutsche, kommt hierher, macht hier Urlaub. Das hat mich gelockt.
Nimm uns doch mal mit dahin. Wie bist du da plötzlich in einem rubinroten Jaguar gelandet?
Das ist sozusagen die Geschichte von hinten erzählt. Ich kam dorthin, war erstmal wahnsinnig enttäuscht, weil als ich den Leuten sagte, ich bin aus Deutschland gekommen, weil das hier ein unentdecktes Land ist und ich möchte den Deutschen mehr darüber erzählen. Die meinten, weißt du, dass jedes Jahr 2 Millionen Deutsche hier Urlaub machen? Ich fand aber raus, dass diese Urlauber sich meistens nur in den Ressorts versteckten und nicht in die wilde, geheimnisvolle Welt vor ihrer Tür sich herauswagten, wo ich irgendwann einen Aluminiumhändler kennenlernte, Omar. Und Omar hatte mehrere Autos, unter anderem diesen rubinroten Jaguar ohne Gurte. Und als er mich fragte, you like fast, hätte ich Nein sagen sollen.
Okay. Wie schnell fuhr das Ding?
Also die werden ja normalerweise irgendwo gedrosselt, habe ich nachgelesen, bei 250 seiner war schneller, vor allem hatte er keine Gurte und Omar, und das ist wirklich keine Erfindung, gelang es gleichzeitig, während er also die Autos überholte, auf 3 Handys herumzutippen. Ich fühlte mich nicht besonders sicher bei ihm, aber das war so der Beginn des Ras al-Khaimah Abenteuers.
Er ist über 250 gefahren und ihr wart nicht angeschnallt.
Wir waren tatsächlich nicht angeschnallt und er fand das auch witzig. Also hätte ich mich angeschnallt, hätte ich ihm, glaube ich, auch den Spaß verdorben. Ja. Zurück haben mich dann seine Bediensteten tatsächlich gefahren in so einer Art Bulli.
Und was hat es mit der Geisterstadt dort auf sich?
Ich habe Omar kennengelernt, ich bin in sein Geschäft gegangen, was in der Nähe eines Bereichs lag, der Ghost Town hieß. Ich hatte eine Karte bekommen irgendwo und da stand Jazirat al-Hamra Ghost Town. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Der Taxifahrer, mit dem ich immer unterwegs war, wusste das auch nicht. Er war wie die meisten dort Gastarbeiter, Pakistani, und er fuhr die Touristen von Malls zu Hotels und wieder zurück. Also was anderes kannte er selbst auch nicht. Er sagte immer, ich arbeite den ganzen Tag, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Und dann zeigte ich auf die Karte und sagte, fahr da mal hin. Und er fuhr mich da auch brav hin. Du bist der Boss, meinte er. Und dann bremste er aber ab und meinte, hier gehen wir nicht raus, weil dieser Ort heißt Ghost Town, weil hier Geister wohnen.
Oh.
Da begann die Geschichte. Das war ein, wie sich herausstellte, verlassenes Viertel, was von Perlenfischern einst bewohnt wurde. Und es wirkte so ein bisschen so, als wäre das fluchtartig verlassen worden. Und es gibt, darüber habe ich dann geschrieben, im Koran tatsächlich eine Sure, die sich nur mit den Dschinn beschäftigt, mit den arabischen Geistern. Und die wohnen in solchen verlassenen Häusern. Die wohnen in Baumhöhlen zum Beispiel, überall dort, wo es dunkel, wo es modrig, wo es unheimlich ist, da wohnen die. Und dieser Fahrer hatte Angst, dass diese Geister also in uns hineinfahren und wenn wir sie ärgern, wenn ich ausgehe aus dem Auto, möglicherweise sich auf meinen Rücken setzen und mit mir zurück nach Europa fliegen.
Dein Buch heißt Atlas der unentdeckten Länder. Warum willst du der Welt die letzten Geheimnisse noch entlocken?
Ich glaube, ich wollte sie erstmal selbst entlocken. So egoistisch bin ich. Nein, das Ganze ist romantisch zu verstehen. Also ich habe mich einfach gefragt, in dieser Welt, in der alles so einfach geworden ist, in der Reisen auch so einfach geworden ist, in dem man über Blogs, von Wohnungstipps bis zur Ernährung vor Ort eigentlich alles erfahren kann, über Street View und Co., gibt es wirklich noch weiße Flecken? Und es gibt sie tatsächlich. Es gibt zum Beispiel die Insel Pitcairn, auf der die Meuterer, die Nachfahren der Meuterer von der Bounty leben, die händeringend um Nachwuchs suchen. Es sind 40 Leute und sie brauchen frisches Blut, sonst sterben sie aus. Und diese Insel ist so abgelegen, dass man sie nur innerhalb einer Woche erreicht.
Ist das die Insel, die das Problem mit Kindesmissbrauch hat?
Das ist die dunkle Geschichte dieser Insel, die dann irgendwann auch dazu geführt hat, weil ich merkte, wie vergiftet das Klima in der Nachbarschaft war und welche Sauereien dort passiert waren, dass ich mich doch dort nicht niederlassen wollte. Ja.
Wie kam dieses Problem zustande bei denen?
Naja, man kann das rein wissenschaftlich, rein logisch oder von der Wahrscheinlichkeit her vielleicht betrachten. Du hast einen winzigen Genpool, in dem es über Jahrhunderte zu Inzest kommen muss. Also die Dame, bei der ich gewohnt habe, die hat immer gesagt, von welchem Meuterer stammst du ab, habe ich sie gefragt. Und sie meinte so von 7 bis 8. Also es vermischt sich dort alles und manchmal kam noch ein Walfänger oder jemand, der dort gestrandet war, mit hinein. Aber natürlich ist das alles nicht gut, was dort passiert. Dort hat sich dann aber tatsächlich so eine grauenhafte Kultur entwickelt, dass sich die Männer der Insel irgendwie gesetzesfrei, rechtsfrei gewähnt haben und sich die Mädchen der Insel einfach genommen haben. Und das Gruselige ist, diese Geschichte wird bis heute gedeckt, auch von den Frauen der Insel, an denen das auch passiert sein muss in ihrer Kindheit. Die sagen, naja, wir sind eine Mischung aus Briten und Polynesierinnen und Polynesierinnen sind frühreif, also was ist schon dabei?
Dennis Gastmann, Autor des Buches Atlas der unentdeckten Länder, heute Morgen in die Radio Wissen. Wir haben über deine Reise nach Ras Al Khaimah gesprochen. Dann gehen wir jetzt mal nach Transnistrien. Richtig ausgesprochen diesmal?
Absolut richtig ausgesprochen, wobei man wissen muss, dass diese Bezeichnung Transnistrien, wenn man sie vor Ort ausspricht, zu Tumult führen kann, weil die Leute dort fühlen sich nicht als Transnistrier, sondern als Pridnestrovier. Transnistrien bezeichnet einen Landstrich hinter dem Fluss Dniester und die Leute sagen dort, nee, wir leben vor dem Fluss Dniester, wir sind Pridnestrovier.
Was hast du dort erlebt?
Man muss dazu ein bisschen in die Geschichte gehen. Also das Ganze ist ein relativ heikler Bereich. Es gab einen Bürgerkrieg, als sich die Sowjetunion auflöste innerhalb Moldawiens. Und bis heute gibt es dort einen Streifen, dessen Status völlig ungeklärt ist. Irgendwann sind die Russen da rein, wie das hier so oft ist. Und das Ganze ist eingefroren. Es herrscht dort, also es gibt dort ein eigenes Parlament, es gibt dort einen Präsidenten, es gibt dort eigene Pässe und eine eigene Flagge, aber es ist von niemandem anerkannt. Also die Welt sagt, es ist eigentlich ein Bereich, den es nicht gibt, ein Land, das es nicht gibt. Und trotzdem gibt es dort einen Touristenführer, den ich begleitet habe, der Sowjettouren anbietet und die auch knallhart durchzieht. Man muss wissen, dass dort so Sowjetfolklore noch herrscht. Also überall sieht man Lenin-Statuen, das Parlament ist noch der oberste Sowjet und der KGB heißt auch noch so. Also der Geheimdienst ist noch immer der KGB.
Was ist dir eigentlich lieber, solche eher runtergekommenen, lebendigen Betonstädte wie dort oder sind es die Geisterstädte oder sind es einsame Südseeinseln mit Kokosnüssen?
Naja, also wenn man mich als Privatmenschen fragt, sind es die einsamen Südseeinseln mit möglichst wenig Kokosnüssen, weil die verdammt gefährlich sein können. Wenn man mich als Journalisten fragt, ist, glaube ich, der Reiz in Transnistrien höher, wenn man tatsächlich eine Woche lang in diesen Plattenbauten wohnt, wenn man morgens durch Schüsse geweckt wird und sich dann fragt, was ist das? Man bekommt die Erklärung, das sind russische Friedenssoldaten. Das ist ganz normal. Wir haben die gern, die sichern hier den Frieden, die trainieren für uns. Also das, was der Privatperson unwohl aufstößt, das ist für den Schriftsteller ein gefundenes Fressen. Also ein wunderbarer Kollege Helge Timmerberg sagt immer gerne, wenn es den ganzen Tag Scheiße regnet, dann geht es mir gut, weil dann habe ich was zu schreiben.
In deinem Buch, da steht, dass du es deinem Großonkel widmest und da steht, der sein kleines Land mit einem Lächeln regierte. Was meinst du damit?
Das ist ein Mann, der mich bis zu seinem Tod beeindruckt hat. Er war Landwirt und in einem kleinen Dorf in der Nähe von Osnabrück, das ist meine Heimatstadt, und hat aber in diesem kleinen Reich, in diesem kleinen Land immer ganz besondere Dinge getan. Also er war sehr innovativ, er hat dort das erste Windrad zum Beispiel aufgestellt, weit und breit, oder er hat kleine Filme gedreht auf seinem Hof von sich selbst, wie er sich so Stopptricks, wie er sich hat verschwinden lassen im Wohnzimmer, oder manchmal hat er die Verwandtschaft gedreht auf großen Familienfesten und gab jedem dann eine eigene Musik, der dann so auf das Fest kam und die Leute, die er nicht mochte, die bekamen dann eine Trauermusik, so ein Trauermarsch. Also der hatte einen tollen Humor und die Leute haben ihn geliebt. Das war auch jemand, der wenig, aber wenn da mit hoher Leidenschaft gereist ist und Geschichten erzählt hat, fand ich, dass das passt.
Wann hat es mit dir angefangen, mit der Reiserei, und wurdest du von ihm auch inspiriert?
Irgendwie schon, weil er hat natürlich mit seinem Camcorder ganz unbeholfene Filme gemacht, wenn er dann irgendwo in China unterwegs war oder in Kenia. Aber dadurch hat er mir die Welt gezeigt, also die so ein bisschen die Augen geöffnet. Bei mir hat das Reisen recht spät begonnen, muss ich sagen. Also die ersten Reisen gingen eigentlich immer nur über die holländische Grenze. Und dann irgendwann mal nach Spanien und dann hat es echt lange gedauert. Also ich habe weder ein Austauschjahr in der Schule noch ein Auslandssemester im Studium gemacht, bis ich dann so auf die Bahn geraten bin. Und ich habe mir immer gedacht, ich möchte eines Tages am liebsten beruflich reisen und zwar so lang und so weit wie möglich. Glücklicherweise gelingt mir das jetzt seit vielen Jahren jetzt schon.
Und hast du dann selber auch, also du arbeitest ja auch viel mit Video, immer ein Camcorder dabei oder Digitalkamera? Hast du ständig eine Kamera vor der Nase?
Vor der Nase nicht. Ich sehe auch, dass es einfach eine totale Unart ist, jetzt, ob man damit professionell arbeitet oder nicht, immer alles zu fotografieren oder zu filmen, weil man einfach so das Herz verliert. Man trifft die Leute selbst mit dem Selfie-Stick an der Klagemauer in Israel jetzt schon. Aber ich hab eine Spiegelreflex immer dabei und die machen ja heutzutage nicht nur großartige Bilder, sondern sie machen auch fantastische Videoaufnahmen und da rausschneide ich dann manchmal, wenn ich was besonders Gutes sehe, meine kleinen Filmchen.
In der Radio Wissen Reisejournalist und Autor Dennis Gastmann, musst du eigentlich immer wieder neue Reiseziele finden und haben für deine Reisen oder bist du jemand, der auch an einen bereits bereisten Ort mal zurückkehrt?
Ja, ehrlich gesagt passiert das ganz selten und wenn es passiert, dann gibt zum Beispiel eine kleine Insel in Thailand, die ich sehr liebe, auf der ich mal einen Sommer ganz alleine verbracht habe, in einer Hütte. Da bin ich zurückgekehrt und es war nicht mehr dasselbe. Es hatte sich irgendwie alles verändert. Ich wollte das meiner Freundin zeigen und irgendwie war es aber was anderes. Also es ist, glaube ich, so wie immer im Leben. Zurückkommen ist nichts Gutes, geht gerne schief und ich versuche dann immer was Neues zu erleben, was Neues zu sehen. Das ist auch so das Kind in mir. Ich wurde als Kind immer der Trichter genannt, weil ich so alles aufgesaugt und für mich behalten habe. Nicht nur für mich behalten, ich habe es eigentlich ehrlich gesagt immer rausbesaunt. Ja.
Bei mir ist das so, dass ich ganz gerne wieder da zurück hinfahre, hinfliege, wo ich schon mehrfach war und die Veränderung dann auch sehe. Ja, ähnliche Erfahrung wie bei dir. Ich finde es jetzt nicht unbedingt schlecht dann in dem Augenblick. Ich sage, das war früher aber anders oder hier, da stand das noch nicht oder da hat der Bach die Felsen weggespült mittlerweile. Das sieht ja ganz anders aus. Ich finde es aber dann trotzdem weiterhin spannend.
Ich finde es dann gut oder kann es dann gut finden, wenn ich im Schlechten gegangen bin. Also meine erste Bangkok-Erfahrung zum Beispiel war fürchterlich. Ich habe die Stadt gehasst. Also ich habe diesen Verkehrschaos gehasst, die Herren und Damen, die mich überall angesprochen haben, diesen ganzen Scheiß. Ja. Und als ich dann wiedergekommen bin, mal intensiver und mal länger, habe ich die Stadt und das Nachtleben und diese ganze Magie auch um diesen Fluss herum, diesen Chao Phraya River, wahnsinnig lieb gewonnen. Das ist tatsächlich ein Ort, an den ich dann sogar noch ein weiteres Mal wiedergekommen bin, was ich mir vorstellen könnte. Oft ist es aber so, vielleicht ist es auch nur Angst von mir, dass ich das eine gute Erfahrung im Herzen behalten will und die nicht durch eine zweite, vielleicht schlechtere Erfahrung zerstören will.
Manchmal denkt man ja auf Reisen, krass, warum ist das so? Und dann recherchiert man ein bisschen. Zum Beispiel warst du in Griechenland auf dem Berg Athos, wo keine Frauen zugelassen sind. Ja. Dann warst du auf dieser Insel, von der du eben erzählt hast, mit dem Kindesmissbrauchsproblem. Versuchst du dann mit den Leuten dort über solche Themen zu diskutieren?
Ja, natürlich. Das ist ja meine Pflicht auch, weil ich eben nicht, ich bin kein Typ, der nur über Traumstrände und fliegende Händler, die irgendwo ihre Waren feilbieten, berichten möchte, sondern ich versuche auch immer eine Botschaft mitzuteilen und dazu gehört auch, diese unangenehmen Fragen zu stellen. Da kommst du auch gar nicht drum rum. Also wenn du nach Athos fährst, was streng genommen gar nicht mehr Griechenland ist, was eine autonome Mönchsrepublik ist, in der tatsächlich kein Frauenfuß erlaubt ist, dann wirst du ständig angesprochen von den Mönchen, die dort leben. Einfach, weil die sich anders ja auch nicht vermehren können. Die müssen missionieren. Also die müssen andere Nationen und Besucher dazu bringen, sich zu entscheiden, ja, zu Gott zu finden und sich von allem anderen abzukehren und sein altes Leben zu verbringen.
Wohin geht deine nächste Reise?
Ich war jetzt gerade einige Wochen in Japan und bin auch ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig zurück. Also die Wehmut ist noch sehr groß. Ich wäre sehr gerne geblieben. Es ist tatsächlich so, dass es viele Texte und viele Filme gibt. Auch ich habe mal über verrückte Japaner berichtet. Aber wenn man sich das genauer anschaut, wenn man sich einlässt, dann merkst du, Japaner sind einfach uns überlegen. Sie denken die Dinge weiter. Zum Beispiel, wenn es um Hygiene geht. Also für mich war es dann ganz normal, natürlich vor der Wohnung die Straßenschuhe auszuziehen, aber dann auf der Toilette noch in ein weiteres Paar Schuhe zu wechseln und mich mit meinen Toilettenschuhen nur im Bad zu bewegen. Das ist im Grunde sauberer.
Sauberes Ende, dankeschön.
Bitteschön.
Dennis Gastmann, sein Buch Atlas der unentdeckten Länder gibt's für 20 Euro, erschienen bei Rowohlt.
Die Radio Wissen. Early Bird.